Heute folgt der vierte und letzte Teil meiner Predigtreihe über die Gemeinde und ihre Glieder. Eigentlich dachte ich, so die zwei Pünktchen, die noch anstehen, Christ und Leiden und Missionsauftrag der Gemeinde, das wirst du ganz kurz und ratzfatz abhandeln, da hast du keine Probleme mit. Heute Morgen wurde ich um 5.45 Uhr wach und meine innere Stimme sagte mir, der Beamer ist gestrichen. Sonst habe ich hier so ein Gerät, das wirft die Bilder an die Wand und zum Merken auch die Bibelverse. Dann hast du schon mal 5 Minuten gespart. Und die Wiederholung der bisherigen 9 Punkte auch gestrichen. Hast du weitere 10 Minuten gespart. Aber du wirst dir sowieso an diesem Thema die Ohren brechen. Lese die Stelle mal vor und spätestens dann müsste für jeden von uns irgendwie etwas innerlich gegen den Strich gehen. Dann müsste ein Aufschrei innerlich erfolgen. In Matthäus 16, 24 steht, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, das ist eine Stelle, als ich das erste Mal, ich will das jetzt nicht erzählen, das war's dann. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Will ich unter diesen Umständen Christ sein? Und ein Bruder, der vor etlichen Jahren die Gemeinde verlassen hat, der hat in seiner forschen Art gesagt, wisst ihr, was das heißt, Kreuz? Das heißt Tod, Tod! Ach ja, ist das so? Wie ist denn dann die Stelle in Johannes in 3, 16 und 17 zu verstehen? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Leben hat. Ewiges Leben hat. Nicht der einst mal irgendwann erben wird. So sehr hat Gott jeden von uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gab, damit wir Leben haben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ja, wie denn um das zu verstehen? Und dann behaupten wir, die Bibel, die ist widerspruchsfrei, die widerspricht sich nicht, die ist irrtumsfrei. Das ist ein Problem, auch wenn wir Bibel studieren. Wir versuchen mit Argumenten einer Stelle dann zu argumentieren und zu beweisen etwas. Es gibt ein Prinzip. Ich war bis vor kurzem Vorsitzender eines Tennisvereins und dann gibt es mehrere Anträge in der Mitgliederversammlung. Der eine war, wir beschließen für dieses Jahr, weil es knapp ist, eine Umlage. Der zweite war, wir beschließen eine Beitragserhöhung. Und der dritte Antrag war, wir lösen den Verein auf. So, und da gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Immer wird der weitestgehende Antrag zuerst behandelt. Immer muss ich etwas, eine Aussage von der am weitestgehenden Aussage verstehen, im Licht dieser Aussage betrachten. Natürlich muss man zuerst den Antrag behandeln, wir lösen den Verein auf. Weil wenn der angenommen wird, brauchen wir über den Punkt Beitragserhöhung und Umlage nicht mehr reden. Und wenn die Bibel eine so weitgehende Zusage uns macht, ihr habt das ewige Leben, Gott lügt nicht, dann kann ich alle anderen Stellen, die dem schon widersprechen scheinen, nur in diesem Licht betrachten. Was ist denn nun mit Tod? Die Bibel sagt auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie kann ich den Nächsten lieben, wenn ich mich selbst nicht akzeptiere? Also kann hier nicht generell gemeint sein, dass ich erstmal sterben muss und mein Leichnam andere lieben soll. sondern hier ganz offensichtlich gemeint, das selbstsüchtige Ich, das soll bitteschön sterben, wenn ich Jesus als meinen Herrn annehmen soll. Es gibt da richtig perverse Verständnisse, was Leute sich Leid zugefügt haben, sich selber gegeißelt haben, asketisches Leben geführt haben. Überlegen wir mal, welches Missverständnis es ist, dass da diese Selbstmordattentäter ihr Leben und das anderer vernichten, um glauben, sie wären im nächsten Augenblick im Paradies. Diese Überraschung gönne ich Ihnen nicht und möchte ich auch niemandem wünschen. Kann Jesus das wirklich so gemeint haben? Nehmt mein Kreuz oder euer Kreuz auf euch, sterbt so wie ich gestorben bin? Hat er sein Leiden eventuell noch genossen? Er hat am Ölberg gebetet mit Tränen, sie flossen nieder wie Öl. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist eine andere Gesinnung. Da ist nichts mit Leid und da ist schon viel mit Leid. Aber nicht mit Leid auf sich nehmen wollen, sterben wollen. Dafür hat Gott uns das Leben gegeben, damit wir, sobald wir seine Jünger werden, die Jünger seines Sohnes werden, es freiwillig hingeben. Nee, es geht wohl darum, was in Philipper 2, 5 bis 8 steht. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Da klingt das Erste an, welchen Sinn Leid haben kann. Dass wir nicht immer verstehen. Aber, ich habe Stefania gebeten, diese Stelle aus dem 1. Petrusbrief vorzulesen. Aus zwei Gründen. Erstmal hat sie ziemlich weit gelesen, vom ersten Teil an, weil da ist die Rede von der Verantwortung derer, die lehren, die hier stehen, aber auch die Verantwortung derer, die Lehre annehmen oder auch nicht. Du wirst immer wieder sehen, bin ich auf dem richtigen Weg? Verstehe ich das schon? Weil die Gefahr, wenn ich denke, ich habe es ergriffen, dann hat der Teufel ein besonders leichtes Spiel. Ich denke da immer an die Dienstanweisung für einen Unterteufel. Wirklich nicht köstlich, aber sehr lehrreich. Rechnen wir eigentlich noch mit dem Teufel? Jemand, den ich früher sehr geschätzt habe, der hat geschrieben, wenn der Teufel unseren Glauben angreifen will, dann wird er es damit tun, dass er seine eigene Existenz leugnet. Und haben wir das nicht, die Situation jetzt, dass man das Böse leugnet? Das sind die bösen Menschen, das ist Gott, der muss ja tot sein, weil Auschwitz war, da ist er dann angeblich gestorben. Aber dass da eine Person ist, die Teufel genannt wird, Kinder glauben. Die Bibel sagt das anders. Lass mich die richtige Stelle hier. Wenn ich den ersten Johannesbrief habe, wenn ich den ersten Petrusbrief suche, kann ich die Stelle nicht finden. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Du brauchst also keine Sorgen machen. Er wird uns ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und dann kommt's. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Vor etlichen Jahren habe ich da über diese Stelle mal gepredigt, hatte einen Tennisball dabei und habe irgendjemand an den Kopf geworfen. Er hat sich nicht werfen lassen, der hat es aufgefangen. Ja. Macht man so. Aber das ist das Symbol dafür, unsere Sorgen zu nehmen und sie auf Gott zu werfen. Und der wirft ihn zurück und macht uns tot damit. Das kann doch nicht sein. Weil dann kommt's. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer. Ich frage dann, wie reagieren wir auf Leid? Plötzlich fiel mir heute Morgen ein, vor knappen 50 Jahren, 55 Jahren, ich war 14 oder 15 so um den Dreh, komme ich aus der Schule nach Haus in die Werkstatt. Mein Vater hat eine Kfz-Werkstatt. Und da ist ein Auszubildender, der hat einen Draht in der Hand. Und sagt mir, Uli, kannst du den Draht mal halten? Natürlich war ich bereit, das habe ich auch gemacht. Was ich nicht wusste war, dass er den Draht vorher glühend heiß gemacht hatte und dass der genau mal eben die Glut weg war. Dann sieht er nämlich aus, als ob der wie jeder normale Draht, aber der war immer noch glühend heiß. Und das hat fürchterlich wehgetan. Und ich habe dann gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich dann deinem Leid teilhaben darf. Nee, er hat das in meinen Augen gesehen. Jetzt da war Mord. Er ist losgeflitzt, die Treppe hoch, am Ersatzteillager vorbei, die Behelfstreppe auf den Boden. Der Boden war nur zur Hälfte überhaupt mit Bohlen belegt, das andere waren Balken. Über die Balken, ich war fest entschlossen, den bringe ich um. Aber als ich ihn dann erreicht hatte, war die Wut verrauscht. Und ich habe gedacht, was habe ich davon, wenn ich ihn umbringe? Aber vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel am Rand, ist das, das, was Gott mir geschenkt hat? Oder hat der Teufel bei beiden da die Hand im Spiel gehabt? Bei dem, der mir den Draht in die Hand gedrückt hat und bei mir, der ich Mordgedanken hatte. Und manche von diesen, da gibt es halt vor Gericht mildernde Umstände, das ist dann nur noch Totschlag, weil es ja nicht niedriger Beweggrund war. Aber ist das unsere Lebenswirklichkeit? Was ist das für ein an Heuchelei grenzendes Aussage, wenn wir sagen, ach Gott, ich danke dir, Jesus, dass ich an deinem Leid teilnehmen darf. Ich habe jetzt eine ganz schlimme Krankheit, ich bin alt, meinem Kind geht es so schlecht, aber ich darf ja an deinem Leid teilnehmen. Oder ist das nicht etwas, das bessere Ich in uns, das uns dazu führt, Leben weitergeben zu wollen, gut sein zu wollen? Für mich wäre das keine Frage, wenn meine Frau nierenkrank wäre und sie brauchte eine Niere, zu sagen, ich brauche meine Niere noch, wer weiß, die könnte die zweite ja irgendwann angegriffen werden, dann sehe ich aber alt aus. Und wer das nicht denkt, aber jeder, der ein Kind hat, der weiß, der erste Reflex, wenn das Kind in Gefahr ist, der ist nicht, vorsichtig, ich muss mich in Sicherheit bringen, sondern ich muss mein Kind beschützen. Am zweiten denkt man, sagen, bist du verrückt, du hättest jetzt hier auch selber bei ganz gefährlich verletzt werden können. Das ist das, was in uns eingepflanzt ist, das Ich, was Jesus an uns sehen möchte. Nicht dem Leiden dieser Welt ausweichen, weil wir können wir nicht ausweichen. Aber sehen, er will und er hat uns Leben geschenkt. Aber dieses Leben endet nun mal mit dem Tod. Das hat noch keiner überstanden, selbst Jesus musste sterben. Allerdings ist er am dritten Tage auferweckt worden. Wie bitteschön sollte man sonst verstehen, was in Matthäus 11 in den Versen 29 und 30 steht? Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Er lädt alle ein, die müde sind vom Leben, müde von dem, was andere ihnen auflegen an Glaubenswahrheiten und die über der Last der Gesetze zerbrechen, zerdrücken, weil sie klein gemacht werden. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Trägt niemand das Joch des anderen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Aber das passt. Gott legt niemanden mehr auf, als er mit seiner Hilfe tragen kann. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und wenn sie schwer ist, dann ist sie nicht von ihm. Wir fassen zusammen, auch ohne Beamer. Was ist denn nun das Sinn des Leidens für einen Christen? Christ sein in der Nachfolge Jesu bedeutet nicht Tod, sondern Leben, aber Leben für andere. Nicht mein selbstiges Ich-Leben. Ich will genießen. Ist mir ganz egal. Ich habe 98% meiner Freiheit in meiner Ehe und die restlichen 2%, die hole ich mir jetzt. Sondern ich lebe in Gemeinschaft mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Berufskollegen, in Verantwortung, in der Gemeinde, mit meinen Geschwistern. Leben für andere. In der Nachfolge Jesus, und da haben wir das Beispiel, der ist nicht jubelnd ans Kreuz gegangen, aber ist seinen Weg gegangen in Demut für andere, für uns, aus Liebe zu uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es uns denn mal gelingt, so ein bisschen nicht an uns zu denken, sondern an andere gedacht zu haben, etwas selbstlos getan zu haben, ist das nicht ein gutes Gefühl? Ich glaube, hat jeder schon mal erlebt. Hat gesagt, ups, jetzt hast du ja gar nicht an dich gedacht. Das ist, was Jesus versteht unter Sinn des Leidens. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, und dann bin ich wirklich mit einer vierteiligen Predigtreihe durch. Und das ist eigentlich, da kann man den ganzen Sinn von Gemeinde mit klar machen. Die letzten Worte Jesu auf Erden. Und ich möchte fast wetten, man darf ja eh heute nicht mehr fragen, wenn man fragt, wisst ihr, was Pfingsten war? Alle antworten ja. Und man sagt, dann sag's doch mal, so ganz doch nicht. Was waren denn die letzten Worte? Es ist vollbracht? Oder Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die letzten Worte waren, Matthäus 28, 19 und 20, sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger, sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Siehe, ich bin bei euch. Das sagt der nicht lügen kann. Bis zur Vollendung des Zeitalters oder bis zum Ende dieser Welt. Das sagt eigentlich, was Aufgabe der Gemeinde ist. Und ich hatte Stefania gebeten und schönen Dank in deiner bewährten Art, meine persönliche Lektorin, den ganzen Abschnitt vorzulesen. Das steht deswegen da, weil da ist von der Aufgabe der Ältesten die Rede. Nicht zu sagen, ich sag euch das mal, könnt ihr annehmen, könnt ihr ablehnen, müsst ihr selber sagen. Es gibt offensichtlich eine Lehre. Und offensichtlich hat Jesus die Verantwortung seiner Gemeinde sind, beauftragt, das zu lehren und die dies hören, zu sagen, es zu halten. Aber nicht, was die Ältesten oder sonst jemand, der hier predigt, meint, was er lehren müsste, sondern nachprüfbar, was Jesus gelehrt hat. Also, und damit komme ich jetzt zum Schluss, Nachfolge bedeutet, Das ist der Sinn von Gemeinde, tätige Liebe. Lippenbekenntnis kannst du vergessen, hat überhaupt keinen Sinn. Ach, ich liebe euch, hat Milka auch gesagt, ne? Hat sie alle ins Gefängnis gesteckt und zum Teil auch umgebracht, aber er hat gesagt, ich liebe euch doch alle. Das ist nicht gemeint. Tätige Liebe. Wer hat das gesagt? Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Das ist Antwort. Das war Jakobus, ja. Das geht gar nicht anders. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Aber wenn wir an Weintrauben sind, sind wir Weintrauben, keine Kirschen. Und Gemeinde bedeutet Verkündigung. Geht gar nicht anders. Wir verkünden, Jesus Christus steht da. Und wenn wir schweigen, würde Gott die Steine zum Reden bringen. Das ist Sinn von Gemeinde. Mission. Wir sagen so Mission und dann denken wir eigentlich nur so an eine Veranstaltung. Tagtäglich, wo wir als Glieder unterwegs sind, ist unsere Aufgabe, Zeugnis abzulegen. Die Frage ist, können wir das? Und dann kommt der Hauptteil. Was hilft uns tätige Liebe? Was hilft uns Verkündigung, wenn wir nicht mehr beten? Die Jünger haben Jesus gebeten, lehre uns beten, Herr. Und beten hat drei Elemente. Erster Element ist Anbetung. Ohne Anbetung läuft gar nichts. Und ich frage mich in meinem Gebet, welchen Anteil nimmt die Anbetung? Anbetung ist Gott anzubeten, Gott zu verehren für das, was er ist und nicht für das, was er getan hat. Nicht ich danke dir, dass du Frieden gestiftet hast in diesem Land und ich bitte dich, gib auch anderen Menschen Frieden, sondern Gott, ich danke dir, dass du bist. Ende der Durchsage. Gott, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Ende der Durchsage. Und nicht für deine Herrlichkeit, die du auch mir geben willst. Sondern Gott groß zu machen, uns vorzustellen, was es bedeutet, dass es einen Sinn der Welt gibt. Dass dieser Sinn der Welt eine Person ist. Und dass er mit uns spricht. Dann kommt der zweite Punkt, Dank. Das ist natürlich klar. Jetzt kommt es. Du, danke, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast. Danke für tausend Sachen. Müsste man mal sich überlegen, sie eine ruhige Minute hinsetzen und sagen, wofür kannst du alles danken? Er denke immer an den Fall, dass jemand sich über seinen Sohn beschwerte, wie schlecht er ist. Und der Freund sagte ihm, hat er jemanden umgebracht? Ach, nein. Nimmt er Drogen? Nein. So viele Dinge dann, die er noch zukommen. Nein, 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 das macht er nicht. Nur könnte doch noch besser im Beruf sein und richtiges Frau findet er auch nicht. Da sagt der andere, dann hast du viele, viele Gründe gerade genannt, wofür du danken könntest. Und dann der nächste Punkt ist für bitte. Das ist, wenn wir leben als Christ, wenn wir sagen, leben, ewiges Leben für andere, dann kann es nicht anders sein, dass wir mitleiden mit den Menschen um uns rum, denen es nicht so gut geht. Denen geht es vielleicht noch schlechter als mir, wenn es mir gerade schlecht geht. Aber für bitte für andere, das möchte Gott hören. Er weiß das längst, wir brauchen es ihm gar nicht sagen. Aber er möchte es hören. Und an letzter Stelle ist uns auch Bitte aufgetragen. Weil aus uns selbst heraus können wir gar nichts. Dankeschön.